Your Honor, I'd like to present to the ladies and gentlemen of the jury with Exhibit B, a bag of Sweet Tango apples.
Mmm, boy, these apples are delicious.
And zesty? Mmm, and sweet.
Best I ever tasted.
Your Honor, I object. Overruled. Court dismissed. We need to recess to the grocery store for some Sweet Tango apples.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at sweettango.com.
True Crime Austria.
Hallo und herzlich willkommen zur 56. Episode von True Crime Austria. Mein Name ist Katharina und natürlich hört ihr auch wieder Hubertus.
Hallo.
Die heutige Folge beginnen wir mit einem Gruß, der schon längst überfällig ist. Lieber Drury McFlint, vielen Dank für deine Unterstützung auf unseren Support-Plattformen als Sherlocks ganzer Stolz und somit auch unserer.
Du wärst eigentlich schon viel früher dran gewesen, deswegen ganz nachdrücklich toll, dass du dabei bist.
Vielen lieben Dank. Und damit ab zu einem der heutigen Kernthemen. Wir greifen hier im Podcast ja oft auf Definitionen zurück, damit sich gewisse Begrifflichkeiten besser verorten lassen und wir auch alle dasselbe im Kopf haben, wenn wir von den einzelnen Fällen berichten. In Folge 47, das war diesen Jänner, ging es um eine Tat in Mauterndorf und den schwerwiegenden Begriff des Amoklaufs. In der damaligen Folge haben wir uns vor allem angesehen, wie eine Amoktat von einem Mehrfach- oder Serienmord abgegrenzt werden kann. Und oft stellt sich auch die Frage nach Abgrenzung zu Terroranschlägen.
Und weil diese Grenzen meistens gar nicht so klar zu ziehen sind, legen wir eine kleine Zusammenfassung schon mal an den Anfang der heutigen Episode. Denn es taucht bei den heutigen Geschehnissen manchmal noch ein anderer Begriff auf, die Amokfahrt. Beginnen wir ganz klassisch mit einem Zitat aus dem Duden. Amoklaufen ist demnach in einem Zustand krankhafter Verwirrung mit einer Waffe umherlaufen und blindwütig töten. Amokfahren, in wilder Zerstörungswut mit einem Fahrzeug umherfahren.
Eine weitere Definition, die wir schon einmal zum Begriff Amok zitiert haben, stammt von der Weltgesundheitsorganisation WHO und besagt:
Amok sei eine willkürliche, anscheinend nicht provozierte Episode mörderischen oder erheblich fremdzerstörerischen Verhaltens, auf welche meist Amnesie und/oder Erschöpfung folgt. Häufig auch Umschlagen in selbstzerstörerisches Verhalten, das heißt Verwundung oder Verstümmelung bis zum Suizid. Und es gibt auch noch eine Einordnung aus dem Buch Amoklauf und Schoolshooting.
Bei einem Amoklauf handelt es sich um die, in Klammern, versuchte Tötung mehrerer Personen durch einen einzelnen, bei der Tat körperlich anwesenden Täter mit, in Klammern, potenziell tödlichen Waffen innerhalb eines Tatereignisses ohne Abkühlungsperiode, das zumindest teilweise im öffentlichen Raum stattfindet.
Wir haben uns die Erläuterung in Folge 47 genauer angesehen, weil es durchaus auch mehrere Täter geben kann und vor allem die Öffentlichkeit ein Punkt war, den wir diskutiert haben. Das werden wir hier natürlich nicht nochmal tun, aber um im Weiteren darüber zu sprechen, wollten wir diese Einordnung zu Beginn nochmal kurz wiederholen. Denn auch im heutigen Fall fällt das Wort Amok ein ums andere Mal. Worum geht es denn?
In der heutigen Episode geht es von einer Explosion zur anderen, denn nach einer ungewöhnlichen Entdeckung eskalierte Situation um Situation. Der wohlbehütete Sprössling einer Unternehmerfamilie hatte eigentlich nichts auszustehen. Als sein Freund verschwand und unter seltsamen Umständen identifiziert wurde, wurde auch er befragt und im Zuge dieser Einvernahme zum meistgesuchten Flüchtigen Österreichs. Seine Irrfahrt trieb ihn in den darauffolgenden Tagen über die Grenze Wiens hinaus nach Niederösterreich, wo weitere Menschen Opfer seiner Tatserie wurden. Die Polizei deckte schließlich dunkle Pläne in einer eigentlich recht heilen Welt auf. Los geht es mit Ernst Dostal und die gesprengte Leiche.
Gegen 3 Uhr nachts erschütterte eine Explosion die Südautobahn in der Nähe von Traiskirchen. Gemeldet hatte den Lärm aber niemand. Es war früh am Morgen, als dann ein Streifenwagen der Gendarmerie aus Tribuswinkel dort auf Patrouille war. Eine Routinefahrt. Das war am Mittwoch, den 13. Juni 1973. Als die Polizisten bei Streckenkilometer 10,2 vorbeifuhren, fiel ihnen an einer Brücke eine verbogene Leitplanke auf. Sie besahen sich die Stelle genauer. Einige Meter vom Rand der Autobahn entfernt entdeckten sie einen regelrechten Explosionskrater im Boden. Damit wussten die Beamten zunächst nichts anzufangen. Als sie sich aber weiter umsahen, fanden sie Blutspuren in der Böschung. Im Umkreis von rund 30 Metern lagen Fleischstücke und Holzteile. Ihnen war rasch klar, dass hier etwas sehr Ungewöhnliches geschehen war. Sie riefen Verstärkung. Bald wimmelte der Schauplatz von Kriminalisten, Sprengstoffexperten und Gerichtsmedizinern. Denn wie sich herausstellte, stammten die Überreste von einem Menschen. Der Abschnitt wurde abgesperrt und zum Tatort erklärt. Hinzu kam eine 50 Mann starke Abteilung der Gendarmerie-Schule aus Mödling, die das umliegende Gebiet nach Spuren absuchen sollte. Noch in 100 Meter Entfernung fand man Überreste der Explosion. Etliche Knochensplitter und Leichenteile lagen verstreut herum. Was war hier geschehen? Zunächst spekulierte man über eine Bande von Bankräubern, die damals in Niederösterreich ihr Unwesen trieb. Und daran, dass hier vielleicht versucht worden war, ein Tresor aufzusprengen, was dann gehörig schief ging. Daneben gab es auch die Theorie, ein wenige Monate zuvor aus der Haft entlassener Sprengstoffmeister und Attentäter wäre rückfällig geworden. Und auch ein antisemitisches Motiv wurde in Betracht gezogen. An der Fundstelle hatten sich inzwischen Pressevertreter, Passanten und allerlei andere Schaulustige versammelt, ehe die Polizei den Menschenauflauf auflösen konnte. Die Zeitungen titelten »Kriminalrätsel auf der Südautobahn, Mensch von Sprengstoff zerrissen«. Die ersten Ermittlungsergebnisse vor Ort ergaben, wenig überraschend, dass dort ein Sprengsatz detoniert war. Es handelte sich um eine gelatineartige Masse und als Zünder wurde eine Uhr der Marke Junghals verwendet. Im Laufe des Tages wurden an die 400 menschliche Leichenteile mit einem Gewicht von insgesamt 12 bis 20 Kilo zusammengetragen und in die Gerichtsmedizin gebracht. Es gab allerdings weder Teile des Kopfes, keine Zähne, Finger oder Hände und auch Kleidung wurde nicht sichergestellt. Die Obduktion ergab, dass es sich um eine männliche Leiche handelte, Blutgruppe 0, und dass das Opfer zum Zeitpunkt der Explosion bereits tot gewesen war. Es war gefesselt und in einem Jutesack verpackt worden, bevor die Kraft des Sprengstoffs den Toten auseinandergerissen hatte. Doch wer er war, woher er stammte und wie er zu Tode gekommen war, das stellte die Polizei vor ein großes Rätsel. Dementsprechend begannen die Kriminalisten, ihre Ermittlungen in alle Richtungen zu führen.
So bald wäre man der Lösung wahrscheinlich nicht näher gekommen, wenn nicht 2 Tage später eine ältere Dame bei den Ermittelnden vorstellig geworden wäre. Was denn aus ihrer Abgängigkeitsanzeige geworden sei? Ihr Sohn sei ja verschwunden. Das war am 15. Juni 1973. Der Sohn, das war Richard Durnig. Er lebte nah bei seiner Mutter im 6. Wiener Bezirk, war je nach Quelle 26 oder 30 Jahre alt und arbeitete als Gemeindebediensteter im Wiener Rathaus. Durnig war verheiratet und Vater. Aufgrund dieser familiären Verbindungen haben wir den Nachnamen für die Schilderungen geändert. Bereits am 13. Juni hatte seine Mutter die Anzeige im Kommissariat Maria Hilf aufgegeben. Nun hatte sie die schlimme Vermutung, der Tote von der Autobahn könnte ihr Sohn sein. Was die Beamten jedenfalls aufhorchen ließ, Richard Durnig war ausgebildeter Sprengstoffexperte. Seiner Mutter hatte er noch am 12. Juni erzählt, er würde nach Tokio fliegen und dort an einem Karate-Turnier teilnehmen. Das klang zwar recht exotisch, aber tatsächlich trainierte Dornick in seiner Freizeit. Ganz rührend wollte die Dame ihrem Sohn alles Gute wünschen und ihn vor dem Abflug verabschieden. Also fuhr sie gegen 17 Uhr zum Flughafen Schwechat. Doch weit und breit war von Richard Dornick nichts zu sehen. Schließlich hob das Flugzeug ohne ihn ab. Es gab sogar ein Ticket auf seinen Namen, das nun ungenutzt blieb. Da wusste seine Mutter, dass etwas nicht stimmen konnte. Noch um 15 Uhr hatte Dornick mit seiner Frau telefoniert und erzählt, er würde etwas später nach Hause kommen, ganz gegen seine Gewohnheit. Er müsse noch wohin fahren. Genauer wurde er nicht. Und von dem Flug wusste sie offenbar auch nichts. Da Richard Dornick weder einen Führerschein noch einen fahrbaren Untersatz besaß, musste er von jemandem mitgenommen worden sein. Um 16 Uhr verließ er das Rathaus. Dort verlor sich seine Spur. Mit diesen Infos begannen die Kriminalisten zu ermitteln. Sie erfuhren, dass Dornick seinen Grundwehrdienst bei einer Sprengmitteleinheit des Bundesheeres absolviert hatte und auch danach ein großes Interesse an allen explosiven Stoffen hatte. Er war außerdem bereits mehrfach wegen unerlaubten Waffenbesitzes mit dem Gesetz in Konflikt geraten. In seinem Umfeld sprach man wohl davon, dass Dornick verstärkt Angst davor hatte, einer Gewalttat zum Opfer zu fallen. Daher auch seine Leidenschaft für Karate. Anhand der Beschreibung von Dornick schlossen die Gerichtsmediziner, dass die Leichenteile höchstwahrscheinlich zu dem vermissten Mann gehörten. Sie kamen über individuelle Merkmale wie starke Körperbehaarung und eine Blinddarmnarbe darauf. Wie aber war der eigentlich unauffällige Richard Dornick in diese missliche Lage geraten? Es fehlte ein Motiv. War er Opfer, Täter oder beides? Die Polizei fand heraus, dass Dornick ehemals Chemie und Jus studiert hatte, bevor er als Vertragsbediensteter ins Rathaus gekommen war. Seit etwa 2 Jahren würde er mit rechtsradikalem Gedankengut sympathisieren. Damit rückte die These in den Fokus, nach der es sich in diesem Fall um ein schiefgegangenes antisemitisches Sprengstoffattentat gehandelt haben könnte. Denn es war bekannt, dass Busse mit russisch-jüdischen Immigranten die Südautobahn in Richtung des Flüchtlingszwischenlagers Schloss Schönau fuhren, genau an der Stelle entlang, wo der Bombenkrater lag. Das erklärte aber nicht, weshalb Dornick nackt und gefesselt gewesen war und offenbar bereits tot, als die Explosion stattfand. Es war klar, dass er am Tatort nicht allein gewesen sein konnte. Irgendjemand musste die fehlenden Spuren beseitigt haben, die seine Identifizierung einfach gemacht hätten, also Hände und Kopf. Und dieser jemand hatte Dornick eventuell schon dorthin gebracht. Gefesselt, nackt und bereits nicht mehr am Leben.
Was lag also näher, als sich den persönlichen Umkreis von Richard Dornick anzusehen? Vielleicht konnte jemand sachdienliche Hinweise geben. Eventuell hatte Dornick vor seinem Tod irgendwas Seltsames erwähnt oder sich ungewöhnlich verhalten. Die Polizei begann, die Bekannten des Toten zu befragen. Seine Kolleginnen und Kollegen aus der Arbeit im Rathaus, Sportkameraden aus dem Karateclub im 6. Bezirk. Dabei stellte sich ein Mann als besonders enger Freund von Dornick heraus, Ernst Dostal. Beide hatten gemeinsam Karate trainiert und begeisterten sich für Waffen. Kennengelernt hatten sich Dostal und Dornick bei einem Sprengmeisterlehrgang. Angeblich sollen beide auch eine rechtsradikale politische Überzeugung geteilt haben. Am Sonntag nach dem Vorfall schrieb die Arbeiterzeitung: Bombentoter war Freund von Rechtsradikalem. Der 23-jährige Ernst Dostal stammte aus Tulnerbach, knapp 40 Autominuten vom Ort der Explosion entfernt. Er sollte im Gespräch mit der Polizei Auskunft geben. Vielleicht war ihm in letzter Zeit etwas an Richard Dornick aufgefallen oder er wusste etwas aus Dornicks Privatleben, was den Ermittlungen weiterhelfen würde. Etwas, das Richard Dornick seiner Mutter und seiner Frau nicht erzählt hatte. Die Mutter war übrigens nach dem Verschwinden am Samstagmittag auch bei Dostal gewesen. Der machte ihr verschlafen und unrasiert die Tür auf, sagte aber, er wüsste nicht, wo Dunik wäre. Dostal gab an, er hätte seinen Freund schon mehrere Tage nicht mehr gesehen. Dem stand aber die Aussage von Dunniks Mutter entgegen. Sie erzählte in einer späteren Einvernahme, ihr Sohn und Dostal hätten sich eigentlich für den Tag verabredet. Wie sich über Umwege herausstellte, hatten die Freunde geplant, gemeinsam einen Bauernhof in Niederösterreich zu kaufen. Dafür hatte Dunik am Tag zuvor noch 20.000 Schilling abgehoben, die er als Anzahlung seines Anteils Ernst Dostal übergeben wollte. Heute umgerechnet mit dem historischen Währungsrechner der österreichischen Nationalbank wären das etwa 6.900 Euro. Seiner Mutter hatte Dunik diese Pläne nicht verraten. Aber was den zeitlichen Ablauf anging, stand nun Aussage gegen Aussage. Irgendjemand erzählte also die Unwahrheit. Um das zu überprüfen, wurde Dostal noch einmal zur Einvernahme gebeten.
Die Befragung sollte in der Erhebungsabteilung der Gendarmerie in der Wiener Rennwegkaserne stattfinden. Dorthin bat man Ernst Dostal am Freitag, den 22. Juni, also 10 Tage nachdem der Krater und die Teile von Doniks Leichnam entdeckt worden waren. Und er erschien auch, pünktlich um 16.30 Uhr. Ein junger Mann, eigentlich unauffällig und von schmächtiger Statur, stand da vor den drei Polizisten Ottokar Pücher, Matthias Horvath und Harald Sirinek. Nachdem er in das Verhörzimmer gekommen war, soll er zu den Beamten gesagt haben:
Bitte, meine Herren, Sie können mich gerne nach Waffen durchsuchen.
Einer der drei klopfte ihn daraufhin wohl auch flüchtig ab, fand aber nichts. In einer anderen Version der Geschichte öffnete er selbst beim Hineinkommen ins Verhörzimmer 47 sein Sakko und meinte, er hätte ja keine Waffen dabei, bevor er sich zur Einvernahme setzte. Das Gespräch dauerte zunächst etwa eine Stunde und verlief ohne große Aufregung. Dann aber begann sich Dostal in Widersprüche zu verwickeln. Er erzählte etwa, dass er am Dienstag, dem Tag der Explosion, in einem Gasthaus gewesen wäre. Die Polizisten wussten aber, dass jener Gastwirt dienstags seinen Ruhetag hatte. Dostal versuchte, sich mit Ausflüchten zu retten. Doch das nahmen ihm die Ermittler nicht mehr ab. Matthias Horvath verließ den Verhörraum. Parallel rief der Vater von Ernst Dostal in der Kaserne an und wollte wissen, wo denn sein Sohn so lange bleiben würde. Als man ihm sagte, es würde noch eine Weile dauern, wurde Vater Dostal hörbar nervös, bevor er auflegte. Im Verhörzimmer konfrontierten die anderen beiden Polizisten Ernst Dostal mit seinen Lügen. Da war es ungefähr 18.30 Uhr. Sie drohten ihm, ihn mit einem Haftbefehl vom Staatsanwalt über Nacht in eine Zelle zu stecken. In diesem Moment war bei Dostal wohl eine Grenze überschritten. Er sprang auf, griff dabei hinter sich und zog 2 Revolver aus dem Hosenbund. Beidhändig feuerte er auf die 2 Beamten, die ihm gegenüber saßen und das Gespräch führten. Dostal traf Harald Sirinek in den Bauch unterhalb des Herzens. Der 39-jährige Ottokar Pücher versuchte wohl, aus dem Zimmer zu kommen und Hilfe zu holen. Ihn traf ein Schuss ins Genick und er blieb reglos liegen. Ernst Dostal stieg über die beiden Körper hinaus auf den Gang. Da kam ihm aber schon ein weiterer Polizist entgegen, den die Schreie und Schüsse aufgeschreckt hatten. Ihm versetzte Dostal einen Schuss ins Bein. Ein anderer Beamter entging nur knapp einem Kopfschuss. Dann machte Dostal sich davon. Wild um sich schießend hielt er die Polizisten in den Gängen auf Abstand, während er durch das Gebäude irrte. Zufällig war damals auch der Pressefotograf Otto Mang in der Kaserne. Er erinnerte sich so:
Es war eine wilde Sache. Er hat auch in unsere Richtung geschossen, aber so schnell konnten wir gar nicht schauen, war er auch schon wieder weg. Ich habe in einem Raum Aufnahmen gemacht, habe blutüberströmte Beamte gesehen.
Dostal lief wohl zur Kantine, dann zurück zum Eingang im Hof, fand den aber verschlossen vor. Er schoss auf den 57-jährigen Leopold Ulrich, der dort in Zivilkleidung stand und gerade telefonierte. Dostal kehrte um und lief die Treppen hinauf. Gegenwehr gab es kaum. Dazu waren die Polizisten wohl zu überrumpelt. Die offizielle Erklärung?
Es stand halt immer wer in der Schusslinie.
In anderen Versionen der Geschichte wird übrigens darüber gesprochen, dass die Beamten eben nicht auf die Idee kamen, Dostal zu durchsuchen und beim Verhör ihrerseits unbewaffnet waren, obwohl sie von Dostal als waffennah und geübtem Schützen wussten. Schließlich landete Dostal in einem Waschraum im ersten Stock. Von dort aus sprang er die 5 Meter aus dem Fenster hinunter. Er prallte auf die Motorhaube eines geparkten Wagens. Kurz darauf zwang er das Auto einer Fahrschule zum Stehen und brachte Fahrlehrer und Fahrschüler mit vorgehaltener Pistole dazu, auszusteigen. Er hatte nun also einen Fluchtwagen in seiner Gewalt und mit dem machte er sich davon. Damit begann eine der irrwitzigsten Fluchten in der österreichischen Kriminalgeschichte. Der 23-jährige Ernst Dostal war in wenigen Minuten zum Staatsfeind Nummer 1 geworden.
Wie konnte es so weit kommen? Ernst Dostal war niemals zuvor auffällig gewesen. Im Gegenteil. Er kam am 15. Oktober 1950 zur Welt. In durchaus guten Verhältnissen. Seine Eltern waren vermögend. Er verbrachte eine wohlbehütete Kindheit im Herzen von Wien. Die Familie lebte in der Neustiftgasse im 7. Bezirk. Zur Schule ging er wenige Meter weiter in die Volksschule in der Burggasse. Ernst Dostal war ein guter Schüler und galt als aufgewecktes, hilfsbereites Kind. Das änderte sich mit dem Älterwerden. Zunehmend machte sich bemerkbar, wie sehr die Eltern das Kind verwöhnten. Zumindest meinten Bekannte darin den Grund zu erkennen, weshalb sich Ernst Dostal immer arroganter und eigenbrötlerisch gab. In der Schule galt er zunehmend als zynisch und selbstbezogen, blieb dabei aber stets höflich. Dostal ging danach auf eine HTL. Als er dort das 3. Jahr begann, schenkten ihm seine Eltern einen Sportwagen. Zur Matura und dann zum 21. Geburtstag gab es jeweils wieder einen neuen Wagen. Seine Mutter hatte zwar noch ein anderes Kind geboren, der Bub war aber bereits nach nur 6 Wochen gestorben. Insofern konzentrierte sich die Fürsorge der Eltern ganz auf Ernst Dostal. Er war aber kein Muttersöhnchen, zu seinem Vater hatte er eine innigere Beziehung. Die beiden unternahmen viel gemeinsam. Von Robert Dostal übernahm der Sohn auch die Faszination zu Schusswaffen. Das nahm derartige Ausmaße an, dass Ernst Dostal heimlich Waffen in die Schule mitnahm. Er soll einen regelrechten Waffenhandel aufgezogen haben und Tränengasmunition um 300 Schilling, heute etwa 150 Euro, an seine Mitschüler verkauft haben. Da war er im Teenageralter. Echte Freunde fand Ernst Dostal dennoch keine. Oder suchte sie auch nie. 1968 siedelten die Dostals in den Wiener Wald nach Tulnerbach. Dort hatten sie sich eine Villa bauen lassen. Ernst Dostal blieb bis zu seinem Schulabschluss auf der HTL in Wien. Danach schrieb er sich für Maschinenbau bzw. Ingenieurwesen an der Technischen Hochschule in Wien ein. Er hielt dort aber nur 3 Semester durch und brachte es auch lediglich auf ein Zeugnis mit der Bewertung genügend. Im Jahr 1971 lernte er dann Richard Durnig bei besagtem Sprengmeisterkurs kennen. Anfang 1972 begann Dostal seinen Grundwehrdienst bei der 2. Kompanie in Stockerau. Berichten zufolge kam er beim Heer mit seiner arroganten und großspurigen Art gar nicht gut an. Nach dem Heeresdienst verdiente Ernst Dostal seinen Lebensunterhalt über seinen Vater. Erst hatte der ihm eine Stelle bei sich in der Firma organisiert, doch bald schon war Ernst Dostal ausschließlich als Assistent des Vaters tätig. Gemeldet wohl über eine Scheinfirma in Tulnerbach. Sein Vater war offenbar der einzige Mensch, zu dem Ernst Dostal eine wirklich tiefe Bindung hatte.
Robert Dostal war gelernter Kaufmann und arbeitete als Direktor einer Schweizer Seilbahnfirma. Er war auch mit Handel am Immobilienmarkt zu einigem Vermögen gekommen. Robert Dostal war 1919 in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Seinen wohl jüdischen Vater lernte er nicht kennen. Er war unehelich geboren worden. Seine Mutter heiratete nach seiner Geburt. Ihr neuer Mann Wladimir adoptierte das Kind. Dieser gab ihm auch seinen Nachnamen, Dostal. Damals lebten sie in Böhmen. Noch 1945 wurde Robert Dostal mit seiner Mutter ausgewiesen. Sie kehrten daraufhin nach Wien zurück, wo seine Mutter als Animiertänzerin in Lokalen arbeitete. Schon früh galt Robert Dostal als ruhiger, zurückgezogener Typ. Sein Traum war es, Physiker zu werden. Doch ein Studium konnte sich seine Mutter nicht leisten. Und so schlug der Sohn eine kaufmännische Laufbahn ein. Mit einigem Erfolg. Er wurde vermögend. Der finanzielle Aufstieg genügte Robert Dostal aber nicht. Er sehnte sich nach Aufregung. Schon in seiner Jugend verfasste er Abenteuergeschichten. In den 60er Jahren brachte er dann einen eigenen Roman heraus. Jagd nach dem Atomgold. Die Handlung dreht sich um ein geheimes Atomkraftwerk tief im brasilianischen Urwald, in dem aus Blei Gold gewonnen wird. Ein Groschenroman, der ohne Erfolg blieb. Damit zurück in die Zeit des Falls. Wie bereits erwähnt, hatten sich die Dostals ihre Villa in Tullnerbach am Wienerwald bauen lassen. Zusätzlich besaß die Familie noch einen Vierkanthof in der Nähe von St. Pölten, bei der Ortschaft Obergrafendorf. Der abgelegene Hof war äußerlich trist und schien ungepflegt. Als die Polizisten auf der Suche nach Hinweisen auf das Gelände kamen, machten sie allerdings eine Entdeckung, die nichts Gutes ahnen ließ. Um das Gebäude herum waren Fangeisen versteckt worden. Die kennt man auch als Tellerfallen oder Tellereisen. Das Beutetier tritt auf den Teller und unter dem Gewicht schnappt die Falle zu und hält es fest. Im Innenhof hatten Robert und Ernst Dostal einen Hubschrauberlandeplatz geplant. Daneben war von ihnen ein Verlies angelegt worden, inklusive verstärkter Gefängnistür mit einer darin eingelassenen Essensklappe. Es gab Halsketten, die von außen festgezogen werden konnten. Die Kammer war schalldicht isoliert und mit diversen Folterwerkzeugen ausgestattet. Im Zentrum stand etwa eine funktionstüchtige Streckbank. Inwieweit Robert Dostal in all dies involviert war, bleibt ungewiss. Doch alles deutete auf ein Gemeinschaftsprojekt zwischen Vater und Sohn hin. Ernst Dostal war schon in seiner Zeit beim Grundwehrdienst den anderen Soldaten durch seine Vorliebe für Bücher mit Foltermethoden aufgefallen. Damals hatte er sie noch freimütig gezeigt. Auf dem Gelände stellten die Beamten etliche Waffen sicher. An einer Menschenfigur aus Holz hatten Vater und Sohn offenbar trainiert, denn sie war völlig zerschossen und überall lagen Unmengen von leeren Patronenhülsen herum. Auch Sprengstoff fanden die Ermittelnden. Es gibt Berichte und Zeugenaussagen, wonach Ernst Dostal in seiner Wohnung in Tullnerbach und hier auf dem Hof andere junge Männer zu Schießübungen eingeladen hatte. Das war der örtlichen Polizei bekannt, aber von Verliesen und Waffenlagern wusste niemand. Nun fehlte von den Flüchtigen jede Spur. Frau Dostal verschanzte sich vor Reportern, Nachbarinnen und Nachbarn in ihrem Haus. Sie konnte der Polizei glaubhaft vermitteln, von all dem nichts gewusst zu haben. Für sie lag ihre vormals heile Welt in Trümmern.
Aber wo steckte ihr Sohn nach seiner oft als Amoklauf betitelten Tat in der Wiener Rennweg-Kaserne? Ernst Dostals erste Fluchtstation war ein Waffengeschäft am Südtiroler Platz. Er kannte es durch seinen Vater und machte dort kurz vor Ladenschluss Halt. Vom ahnungslosen Verkäufer besorgte er sich einen Revolver der Marke Smith & Wesson und 200 Schuss Munition. Da die Dostals dort Stammkunden waren, dachte sich der Verkäufer wohl nichts dabei. Erst als er später von den Geschehnissen in der Rennweg-Kaserne erfuhr, meldete er sich bei der Polizei. Von einer nahegelegenen Telefonzelle rief Ernst Dostal bei seinen Eltern an. Vermutlich erzählte er seinem Vater Robert Dostal, was vorgefallen war. Denn der sagte seiner Frau, er müsse schnell noch wegfahren, wäre aber bald wieder da. Das war das Letzte, was sie von ihrem Mann hören sollte. Er verschwand. Ohne großes Gepäck, selbst das Auto in der Garage ließ er stehen. Das erfuhr die Polizei, als sie bei den Dostals eintraf, um die Eltern nach Hinweisen zum flüchtigen Sohn zu befragen. Inzwischen war eine Großfahndung eingeleitet worden. Man vermutete, Ernst Dostal und sein Vater könnten gemeinsam auf der Flucht sein. Dem war aber nicht so. Irgendwie schaffte es Ernst Dostal unerkannt bis an den Donau-Oder-Kanal. Dort, am Sachsengang in Groß-Enzersdorf vor den Toren Wiens, verschaffte er sich am Samstag, den 23. Juni, über die Hintertür Zugang zum Wochenendhaus des Ehepaars Viktor und Johanna Sternbach. Ihren Nachnamen haben wir für die Schilderung geändert. Dostal bediente sich an den Essensvorräten in dem Bungalow und zog einen blauen Trainingsanzug an, den er fand. So verbrachte er den Tag dort im fremden Haus. Vielleicht schaltete er den Fernseher an. Dann nämlich hätte er seine Mutter sehen können, die sich in einer TV-Ansprache an ihn und ihren Mann richtete.
Ernsti, Robert, bitte kommt doch zurück. Es geht so nicht weiter. Es wird alles nur viel schlimmer. Irgendeinen Weg werden wir ja doch finden. Stellt euch.
Ob er diese Botschaft gesehen hat, das wissen wir nicht. Das nächste, was wir mit einiger Gewissheit sagen können, Ernst Dostal verbrachte auch die Nacht auf Sonntag in der Ferienwohnung. Dort wurde er gegen 10.30 Uhr aufgeschreckt, als das Ehepaar Sternbach auftauchte. Dostal muss sich neben der Eingangstür positioniert haben, denn beim Öffnen schoss er erst Viktor und dann Johanna ohne Vorwarnung nieder. Den Zeitpunkt können wir so genau festsetzen, weil es eine präzise Zeugenaussage gab. Ein Nachbar der Sternbachs werkelte an diesem Sonntagvormittag gerade auf seiner Terrasse, als er einen Schuss, dann kurze Hilfeschreie einer Frau und dann abermals Schüsse hörte.
Da bin ich raus, hab mir einen Besen genommen und mir gedacht, irgendwas muss da los sein,
sagte er später in einem Interview. Als er an das Grundstück der Sternbachs kam, sah er die beiden am Boden liegen.
Aus der Tür vom Wohnzimmer ist der Mörder gekommen und hat die Pistole in der Hand gehabt. Wie ich das gesehen habe, habe ich umgedreht und bin weg.
Aus sicherer Entfernung beobachtete der Nachbar, wie sich Dostal davonmachte. Er hatte noch immer den blauen Trainingsanzug an. Darüber hatte er einen Lodenmantel, Hut und eine Sonnenbrille von Viktor Sternbach gezogen. Dieser war wohl sofort tot und starb im Hausflur. Seine Frau schaffte es schwer verwundet mit Brust- und Bauchschuss in den Garten, ehe sie zusammenbrach. Sie starb kurze Zeit später im Rettungswagen. Ernst Dostal nahm sich den VW-Bus des ermordeten Ehepaars und floh ein weiteres Mal vom Tatort. Er fuhr weiter in die Donauauen hinein, bis er an einer Schranke nicht mehr weiterkam. Dabei muss er wohl einigermaßen durch den Wind gewesen sein, denn als er zu Fuß weiterlief, vergaß er auf dem Beifahrersitz sein Portemonnaie mit rund 3000 Schilling, heute etwa 1000 Euro, dazu eine Pistole und deren Munition. Bei seiner Flucht kam er zufällig an einer Wasserstelle, an der ein Angler seine Rute ausgeworfen hatte. Es war ein 34-jähriger Hobbyfischer und Soldat. Der war gerade dabei, sein Zeug zusammenzupacken und ins Auto zu laden, als Dostal aufkreuzte. Dostal schrie: »Hände hoch, Dostal!« Aber der Angler hatte die Nachrichten über einen gewaltbereiten Flüchtigen in Wien nicht mitbekommen. Beim Namen Dostal klingelte also nichts. In einem ORF-Interview schilderte er die Situation später so:
»Naja, ich habe mir dabei nichts gedacht. Dostal? Momentan ist mir dazu nichts eingefallen. Depperter, was willst du von mir? So auf die Art ist mir auf der Zunge gelegen.«
Erst dann registrierte er, dass Dostal mit einem Revolver auf ihn zielte. Der Mann trat zurück und überließ notgedrungen seinen Wagen. Damit setzte Ernst Dostal seine Flucht fort. Bei Weidlingbach brach Dostal noch einen parkenden Geländewagen auf, in dem er wohl drei Gewehre gesehen hatte, eine Schrotflinte, ein Jagdgewehr mit Zielfernrohr und ein Kleinkalibergewehr. Er nahm nicht nur die Waffen mit, sondern wechselte auch nochmal den Wagen. Damit verwischte er seine Spur erst einmal wieder.
Als die Schießerei in der Renwick-Kaserne in den Nachrichten kam und dann mit dem Mord an den Sternbachs klar war, dass Ernst Dostal in Wien und Niederösterreich umging und offensichtlich keine Scheu vor weiteren Gewalttaten hatte, waren die Menschen alarmiert. Jede Zeitung und der ORF brachten Meldungen rund um die Geschehnisse. Allerdings wurde erst nach dem Wochenende ein Krisenstab eingerichtet. Damit hatte sich das größte Exekutivaufgebot formiert, das bis zu diesem Zeitpunkt je in Österreich im Einsatz gewesen war. Im Fernsehen meldete sich der damalige Sicherheitsdirektor zu Wort. Heute wäre das der Landespolizeidirektor. Die groß angelegte Fahndung nach Ernst Dostal sei mittlerweile gesamtösterreichische Angelegenheit. Die Polizei hatte ein Koordinationskommando für die Suche nach dem Flüchtigen eingerichtet. Dort konnten hunderte Funksprüche von unterschiedlichen Polizeipatrouillen gleichzeitig ausgewertet werden. Für damalige Voraussetzungen eine beeindruckende Leistung. Inzwischen waren auch alle Straßen zwischen Niederösterreich und Wien mit Sperrungen und Ketten versehen. Jedes einzelne Fahrzeug wurde kontrolliert. Das Bundesheer half mit seinen detaillierten Karten aus, um mögliche Fluchtwege und Verstecke zu identifizieren. In Wald und Wiesen durchkämmten Hundertschaften der Polizei das Gelände auf der Suche nach dem flüchtigen Gewalttäter Dostal. Die Arbeiterzeitung schrieb, Niederösterreich gleicht einem Land im Kriegszustand. Am laufenden Band erhielten die Ermittlungsbehörden Hinweise aus der Bevölkerung. Eine Frau aus Weiglingbach berichtete noch am Tag nach dem Mord am Ehepaar Sternbach von Scheinwerferlicht im Wald zu ungewöhnlicher Uhrzeit. Die Nachforschung blieb ohne Ergebnis. Am Montag, den 25. Juni, gab es eine Anzeige von einem deutschen Pärchen. Sie meinten, Schüsse vom Gelände der Burg Greifenstein gehört zu haben. Auch aus dem nahegelegenen Dorf kamen Meldungen zu lauten Schussgeräuschen. Mit einem Großaufgebot von Polizeihubschraubern und etlichen Streifenwagen durchkämmte die Polizei die Umgebung bis zu einer Jagdhütte. Aber weit und breit kein Ernst Dostal. Auch ein Gehöft bei Gugging und ein Bauernhof am Rand von Kapellen wurden durchsucht. Straßen von und nach Klosterneuburg wurden abgeriegelt und bei Haderndorf war ebenfalls ergebnislos gesucht worden. Dann aber gab es wieder eine heiße Spur. Wir befinden uns inzwischen am 26. Juni, also dem Dienstag nach der letzten Tat. Ein aufmerksamer Kurierleser hatte eine Zeitungsannonce entdeckt, die ihm seltsam vorkam.
1919. Habe montags vergeblich beim Turm auf dich gewartet. Werde Mittwoch und Donnerstag gegen 22 Uhr nochmals warten. Bin momentan unter folgender Telefonnummer zu erreichen.
In Robert Dostals erfolglosem Roman Jagd nach dem Atomgold benutzten die Protagonisten ebenfalls eine kodierte Nachricht zur Kommunikation. Die Anzeige stammte von Ernst Dostal, der versuchte, mit seinem Vater über den Kurier in Kontakt zu kommen. Der Zeitungsleser meldete der Polizei die seltsame Anzeige. Die Kriminalbeamten kombinierten richtig, dass 1919 das Geburtsjahr von Robert Dostal war. Die Telefonnummer führte die Ermittler zu einem Anwesen in Adlengbach. Ein Anruf wurde nicht entgegengenommen. Die Polizei fand heraus, dass die Besitzer in Wien waren und das Haus eigentlich verlassen sein sollte. Man schickte eine Spezialeinheit dorthin. Tatsächlich fand diese dort den zuletzt gestohlenen Wagen. Dostal war also hier gewesen. Doch als die Polizisten das Anwesen stürmten, war der Flüchtige schon wieder ausgeflogen. Zur gleichen Zeit hatte ein Nachbar auf der nahegelegenen Klarer Höhe unweit des Anwesens den Polizeifunk abgehört.
Rax an 111. Das Haus übersieht die Autobahn und ist zu perlustrieren.
Also genau zu untersuchen. Der Nachbar erzählte den Einsatzkräften, er hätte bei seinem Spaziergang vor nicht einmal einer halben Stunde gesehen, wie sich dort bei besagtem Haus die Jalousien bewegt hätten. Die Spezialeinheit fuhr die etwa 2 Kilometer weiter und umstellte das Gebäude. Laut wurde Ernst Dostal aufgefordert, herauszukommen und sich in dieser ausweglosen Situation zu ergeben. aber es gab keine Reaktion. Die Beamten warteten noch einen Moment, dann schlugen sie eine Fensterscheibe ein und schmissen eine Granate mit Tränengas ins Innere. Aus einem Lautsprecher schallte es:
Verlassen Sie das Haus, Widerstand ist zwecklos.
Es war 15.20 Uhr. Unmittelbar darauf stürmte Ernst Dostal ins Freie und begann, ungezielt um sich zu schießen. Die Polizeibeamten erwiderten das Feuer und streckten Dostal nieder. Insgesamt wurden über 200 Schuss abgefeuert. Mit Wunden in Schulter und Arm lag Dostal am Boden. 4 Kugeln hatten ihn getroffen. Der damalige Leiter des Fahndungszugriffs sagte am Tag nach der Aktion:
Daraufhin wurde das Feuer eingestellt und ein Beamter, der sich in unmittelbarer Nähe befand, konnte dann wahrnehmen, dass sich Dostal aus seiner Liegestellung wiederum aufrichtete und neuerlich seine Pistole gegen einen Beamten in Anschlag brachte. Daraufhin wurden in Notwehr nochmal einige Schüsse abgegeben und um 15.43 Uhr ist dann das Feuer endgültig eingestellt worden, nachdem auch von Seiten des Dostal kein Schuss mehr gefallen ist.
Der für die Beamten befreiende Funkspruch »Rax an alle, Dostal ist tot« zog dann den Schlussstrich unter die größte Personenfahndung, die es bis dahin in Österreich gegeben hatte. Die traurige Bilanz von Ernst Dostals Irrfahrt, inklusive Dornick 3 getötete Zivilisten und 4 niedergeschossene Polizeibeamte in der Rennwegkaserne.
Einige Aufregung gab es im Nachhinein über die Umstände von Dostals Tod. Der leitende Gerichtsmediziner, der heute bereits verstorbene Professor Gottfried Machata, hielt fest:
Bei der Obduktion der Leiche wurden 4 Schussverletzungen festgestellt. Eine davon tödlich, und zwar ein Kopfschuss. Der Kopfschuss war ein Nahschuss aus 15 bis 20 Zentimetern.
Da keiner der Polizisten Dostal näher gekommen war, musste er sich am Ende selbst gerichtet haben, obwohl von einem Inspektor als Schützen des tödlichen Schusses gesprochen wurde. Doch auf der anderen Seite, wer schießt sich in den Kopf, während er die Waffe in einer Entfernung von 15 Zentimeter zum Körper hält? Die Gendarmerie beteuerte, keiner ihrer Beamten wäre während der Schießerei näher als 20 Meter an Dostal herangekommen. Wir lassen die Frage an dieser Stelle einmal offen. Fakt war, Dostal war tot, das Motiv aber noch immer unklar. Die Ermittlungen der Kriminalbeamten konnten jetzt mit Sachbeweisen belegen, dass Ernst Dostal am Mord von Richard Dornick beteiligt gewesen war. Sie fanden passende Blutspuren am Anhänger seines Autos. Und nun konnte man auch auf das Motiv schließen. Denn die gesicherten Beweise legten nahe, dass Robert und Ernst Dostal gemeinsam mit Richard Dornick Schlimmes im Schilde führten. Sie hatten offenbar vorgehabt, reiche Personen zu entführen. Von vermögenden Industriellen wollten sie augenscheinlich Lösegeld erpressen. In Dostals Haus in Tulnerbach entdeckten die Kriminalbeamten eine ganze Liste mit potenziellen prominenten Opfern. Darunter etwa der mit Kommunikationssystemen reich gewordene Eduard Schrack oder Herbert Turnauer, der Inhaber und Gründer der Constantia Industrie Holding. Nun ergab das Verlies auf dem Hof der Dostals auch einen Sinn. Allem Anschein nach hatte Richard Dornick aber einen Rückzieher gemacht und wollte aussteigen, bevor aus den Plänen bitterer Ernst werden konnte. Daraufhin ermordete ihn wohl sein Freund Dostal. Vermutlich, um die Identifizierung zu erschweren und damit seine Spuren zu verwischen, trennte er Hände und Kopf vom Körper und sprengte den Rest an der Südautobahn in die Luft. Bis heute hat man von den verschwundenen Körperteilen keine Spur gefunden.
Aber was wurde aus Ernst Dostals Vater? Robert Dostal war parallel mit seinem Sohn untergetaucht. Kurz nach dessen Anruf nach dem Amoklauf in der Rennwegkaserne. Er schaffte es bis ins Ausland. Seine Spuren konnten bis in die Schweiz verfolgt werden. Dorthin war er im Zug mit einem Erste-Klasse-Ticket der ÖBB gefahren. In Biel hob er 14.000 Franken ab und fuhr dann weiter nach Solothurn. Biel ist eine Stadt im Kanton Bern. Solothurn eine Stadt im gleichnamigen Nachbarkanton. Dort stieg er im Astoria Hotel ab. Am 25. Juni saß Robert Doster beim Frühstück und las die Zeitung mit den Meldungen über die Taten seines Sohnes. Ohne erkennbare Gemütsregung bezahlte Doster seine Rechnung in Höhe von 54 Franken und checkte aus. Wieder ging es mit dem Zug weiter. Über die deutsche Grenze und dann bis nach Norddeutschland. In Lüneburg, einer Stadt in Niedersachsen, etwa 55 Kilometer von Hamburg entfernt, machte Robert Dostal Halt. Er checkte unter dem Namen Albrecht und ohne großes Gepäck in das Hotel Altenbrücker Tor ein. Nur eine kleine braune Tasche hatte er dabei. Darin waren zwei Pistolen. Er hatte auch noch einen Umschlag mit 125.000 Schweizer Franken bei sich. Adressiert war der Briefumschlag an seine Frau. Mehr stand aber nicht darauf. Er bezahlte im Voraus und bestellte noch eine Flasche marokkanischen Rotwein und eine Scholle mit Kartoffelsalat. Was er den restlichen 26. Juni übertat, wissen wir nicht. Erst am Nachmittag des Folgetages gingen im Hotel die aktuellen Zeitungen ein. Um diese Zeit muss Dostal von den weiteren Entwicklungen in Österreich rund um seinen Sohn erfahren haben. Auf einen Zettel schrieb er seine letzten Worte.
Ich weiß nicht mehr weiter.
Dann nahm er eine seiner Waffen und schoss sich durch die rechte Schläfe in den Kopf. Mit 54 Jahren folgte er seinem Sohn auf die gleiche Weise nach. Rund eine Woche nach dessen Tod. Die Leiche von Robert Dostal wurde am nächsten Morgen von einem Zimmermädchen gefunden. Er lag nur mit einer Unterhose bekleidet auf dem Bett. Die Asche der beiden Dostals wurde im September 1973 am Wiener Zentralfriedhof beigesetzt. Die sterblichen Überreste von Richard Dornick im April 1974 ebenfalls auf dem Zentralfriedhof. Damit endete eine der größten Fahndungen Österreichs. Der Kurier beschrieb jene Junitage später als die Dostalgie.
Für Ernst Dostals Mutter war mit dem Tod von Sohn und Ehegatten und der Erkenntnis der Verbrechen, die sie geplant und begangen hatten, wohl eine Welt zusammengebrochen. Sie erlitt einen Herzinfarkt. Vieles rund um den Fall Dostal ist bis heute ungeklärt. Aber selbst lange nach dem Tod des kriminellen Duos machte der Fall noch Schlagzeilen. Nach dem Tod von Frau Dostal, 10 Jahre nach den Ereignissen, entdeckte man durch Zufall ein Geheimversteck in der Villa der Dostals in Tulnerbach. In einem Hohlraum hinter einem Tresor waren etliche Waffen und rund 40 Kilo Sprengstoff versteckt. Das Ganze war durch eine Sprengfalle gesichert. Aber zum Glück ging der Zünder nach all der Zeit nicht hoch und auch der Sprengstoff war unbrauchbar. Es war dasselbe Fabrikat, mit dem auch Richard Dunnings Körper in die Luft gejagt worden war.
Wir wollen euch natürlich auch nicht vorenthalten, was aus dem Polizeibeamten in der Rennwegkaserne wurde, die Dostal niedergeschossen hatte. Die gute Nachricht vorab, alle überlebten. Wenn auch zwei von ihnen tagelang in Lebensgefahr schwebten. Besonders Otto Kapücher hatte es schlimm erwischt. Das war der Polizist, der einen Schuss ins Genick bekommen hat. Es gab mehrere Notoperationen, die retteten Pücher das Leben.
Ich habe damals mit vielen Ärzten geredet. Das längste, was ein Arzt ihm gegeben hat, war 1 Jahr.
Hieß es in einem Interview. Das sollte sich nicht bewahrheiten. Allerdings blieb er für den Rest seines Lebens vom Hals ab querschnittsgelähmt. Seine Frau kümmerte sich die nächsten 37 Jahre rührend um ihn. Durch einen Spendenaufruf kam auch genug Geld zusammen, dass beide in einem neu gebauten, barrierefreien Haus leben konnten. Beim Bau halfen etliche Kollegen von Pücher in ihrer Freizeit mit und unterstützten die Familie zeitlebens. Über den Tag der Tat redete Ottokar Pücher nicht gern. Er hatte nur einen Tag später seinen Geburtstag feiern wollen. Am 7. März 2010 verstarb der ehemalige Polizist im 76. Lebensjahr.
Nach außen hin hatte er seinen Frieden. Er hat uns jungen Polizisten Mut gemacht, doch den Beruf auszuüben,
sagte Franz Polzer, der Leiter des Kriminalamts anlässlich seines Todes.
Die Besitzer des Hauses, in dem Dostal schließlich gestellt wurde, waren übrigens verständlicherweise gar nicht froh darüber, dass sich ein Mörder in ihrem Wochenendhaus verschanzt hatte. Noch Jahre später erinnerten sie sich in einem Interview daran. Laut Aussage des Eigentümers war es seine Frau gewesen, die der Polizei den Tipp gegeben hatte, in ihrem Haus könnte sich Dostal versteckt halten. Damals lag das Haus noch recht frei und unverbaut auf einer Anhöhe mit gutem Überblick über die Gegend. Nachdem die Polizei Dostal gestellt und der durch eine Kugel zu Tode gekommen war, blieben sie auf einem recht zugerichteten Haus sitzen.
Unser Haus war zerschossen von etwa 250 Schüssen. Alle Fensterscheiben waren kaputt. Es herrschte das pure Chaos im Haus. Dostal hatte sogar meine Unterwäsche an, als er erschossen wurde. Das Nervengas wirkte noch wochenlang und wir wussten nicht, warum es uns, meinen damals 4 und 5 Jahre alten Kindern, so schlecht ging. Ich musste das Blut und die ausgetretenen Gehirnteile von Dostal in unserem Garten entsorgen. Viele Schaulustige kamen, doch die Polizei unternahm nichts, sondern sagte lediglich, das ist hier ihr Privatbesitz, das geht uns jetzt alles nichts mehr an.
Psychologische Betreuung gab es damals keine. Und für Schäden, die die Polizei bei einem Einsatz an einem fremden Eigentum verursachte, gab es auch kein Geld, erinnerte sich der Besitzer zurück.
Erst durch diesen spektakulären Einsatz wurde das Gesetz geändert. Nach wochenlangen Diskussionen in den Medien bekamen wir einen Bruchteil vom Schaden vom Staat ersetzt. Doch wir haben überlebt. Das wiegt mehr als alles Geld.
Und in unseren Notizen hat Katharina noch geschrieben, Diskussion, Waffenabstand 15 bis 20 Zentimeter. Was gefällt dir denn daran nicht?
Die Diskussion wollte ich schon vom Zaun brechen, als wir uns das Skript angeschaut haben. Und da hat Hubertus mich noch gebremst, damit wir das alles hier ungefiltert für euch aufsprechen können. Ich habe im ersten Moment gedacht, als ich das gelesen habe und ja auch wusste, dass Hubertus das sehr irritierend fand, dass ich mir gedacht habe, er hatte ja Verletzungen und vielleicht war das einfach das, was in dem Moment ging. Ich glaube, er hatte ja einen Schuss in der Schulter. Und wenn er dann für sich beschlossen hat, dass er aus der Situation eh nicht wieder rauskommt, vielleicht gar nicht die Kraft war, da war, den Arm anders zu heben. Das ist natürlich nur meine reine Spekulation, aber das war der erste Gedanke, den ich dazu hatte. Deswegen hat es mich nicht so sehr gewundert, dass dieser Abstand von 15 Zentimetern da war. Auch wenn, Hubertus hat nämlich sofort gefragt, was würdest du tun, wenn du das jetzt vor... Natürlich würde ich das dann näher ran tun, aber...
Also du meinst die Waffe?
Das, die Waffe, ja.
Ja, also wir können darüber nur spekulieren und ich glaube, das ist auch schnell abgehakt. Ich denke nur, dass man instinktiv gerade in so einer Situation sich die Waffe an den Körper, in dem Fall halt an den Schädel drückt und abdrückt und dass das immer intuitiver ist als diese andere Pose. Und ich fand es sehr verständlich, dass da Fragezeichen auftauchten.
Und diese Fragezeichen waren ja vor allem deshalb da, weil man dann eben gesagt hat, okay, wurde er nun von der Polizei erschossen oder war er das selbst?
Nein. Ich glaube, die oder so wie ich es verstanden habe, kommen die Fragezeichen eher daher, dass man wissen wollte, hat die Polizei einen schon außer Gefecht gesetzten getötet? Das hätte sie ja nicht machen dürfen. Sie darf ja nur in Notwehr sich so weit verteidigen, wie es eben die Einsatzparameter zulassen. Aber wenn in dem Fall der Übeltäter außer Gefecht gesetzt ist, dann hat sie ihren Job getan,
dann wird er verhaftet werden.
Und ja, dann gibt es halt auch einen Prozess. Und das ist ja auch ein Riesenthema insofern, als dass so viele Fragezeichen bis heute bestehen rund um die Motive und all das. Das kann man dann halt nicht mehr aufklären oder nur so weit aufklären, wie wir es jetzt nochmal zusammengetragen und rezipiert haben. Diese Möglichkeit also hätten die Polizisten dort genommen, wenn sie ihn einfach erschossen hätten, obwohl er eigentlich schon keine Gegenwehr mehr geleistet hatte. Ich glaube, das war eher der Anstoß der Diskussion damals.
Und das Motiv, da kann ich gleich einhaken, war das, was mich total irritiert hat, weil ich dachte, das scheint ja ein Mensch zu sein, der nichts wirklich auszustehen hat. Wie kommt man auf diesen Plan, der sich dann plötzlich aufgebaut hat oder der plötzlich ans Tageslicht gekommen ist mit diesen Entführungen und dem Folterkeller und allem? Das ist ja nochmal eine ganz andere Ebene in der Vorplanung alleine schon. Und da habe ich mich sehr drüber gewundert. Ich meine, man kann nicht in Leute reinschauen. Ich habe natürlich auch noch niemanden getroffen, der entweder in dieser Situation aufgewachsen ist oder diesen Plan hatte. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Das heißt, ich kann es natürlich auch wieder nur spekulieren, aber das war was, wo ich gedacht habe, wozu? Und dazu gesellt sich nämlich noch die Geschichte rund um das erste Opfer, wo man nicht ganz mitkommt. Wollte er jetzt nach Tokio, war er jetzt mit seinem Freund verabredet, wollte er eigentlich nach Hause zu seiner Frau? Da noch ein kleiner Hinweis, es gab verschiedene Quellen, die einen haben gesagt, er hatte keine Frau und hat bei der Mutter gelebt, die anderen Quellen, und es war die Mehrheit, deswegen haben wir es auch so mit reingenommen, er wäre eben verheirateter Familienvater und würde entsprechend mit seiner Familie wohnen. Aber da gab es ja sehr viel parallel.
Also wir machen das ja nicht ohne Grund, dass wir diesen Meinungspart immer dezidiert abgesondert ans Ende setzen, damit sich das nicht mit den Fakten und der Erzählung vermischt, weil wir, wie Katharina so richtig sagt, nur darüber spekulieren können. Ich glaube, wenn man das jetzt mal an dieser Stelle so sagen darf und außen vor lässt das Leid der Beteiligten und der Opfer, das ist ja mal einer der kuriosesten Fälle, die mir jemals untergekommen ist. Da kommt so viel zusammen. Ich wundere mich, dass das nicht schon längst verfilmt wurde oder zumindest nicht in einer Art und Weise verfilmt wurde, die man kennt. Ein so abstruser Fall. Aber das haben wir ja auch bei vielen anderen, dass man sich immer wieder fragt, wieso, aus welcher Motivation heraus, aus welcher Motivation heraus hat ein Jack Unterweger gemordet? Und dann spekuliert man los und findet Gründe in der Vergangenheit, in der Kindheit, bei den Eltern. Ich könnte mir denken, wenn ich Küchenpsychologe, der ich jetzt bin, mich festsetzen muss, dass es auch hier begründet liegt. Dieser Sohn war komplett indoktriniert von seinem Vater, die ja so eine irrsinnig enge Beziehung hatten. Und der Vater ist derjenige mit dem Komplex, die er auf seinen Sohn projiziert hat. Er ist derjenige, der ohne Vater aufwuchs, der nie das verwirklichen konnte, was er wollte, und der sich versucht hat auszuleben. Erst in dem Roman und dann durch seinen Sohn und mit seinem Sohn als Kumpel, als vielleicht jüngere Version von sich selbst in diesen Horrorfantasien. Was meinst du?
Deine Meinung wohlgemerkt.
Deswegen habe ich so gesagt, wenn ich jetzt spekulieren müsste.
Genau. Ja. Ich meine, vielleicht wollten sie auch einfach ein neues Buch schreiben. Vielleicht hat er gedacht, der nächste Roman wird der Knaller und hat sich quasi was hingebaut, wo theoretisch diese Dinge stattfinden könnten, um ein Buch draus zu machen. Das habe ich jetzt komplett an den Haaren herbeigezogen. Aber wenn man argumentieren wollte, weil wir wissen es eben nicht klar, dann könnte man natürlich auch auf unschuldig plädieren, weil die beiden konnte am Ende niemand mehr fragen. Und es gab eben diesen Prozess nicht. Und ein Prozess ist in diesem Fall entgegen der Selbstjustiz ja auch deswegen hilfreich, um einen Abschluss zu finden für viele Beteiligte.
Aber entschuldige, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wie meinst du denn auf Unschuld plädieren? Die Morde sind ja belegt.
Die Morde nicht, natürlich. Diese Taten hat er begangen. Er hat auch die Polizisten angeschossen. Das ist ja alles belegt. Aber wir wissen nur, dass es diesen Keller gab. Ich meine jetzt diese Geschehnisse am Haus.
Du meinst die Entführungspläne?
Ja.
Ja, aber die sind insofern belegt. Also ich glaube, ich weiß, was, worauf du hinaus willst. Du willst sagen, man weiß nicht, ob die jetzt foltern wollten. Man weiß nicht, ob die Folterfantasien, die der Dostal als Jüngerer im Grundwehrdienst geäußert hat, ob das auch dort stattgefunden hätte.
Oder wirklich hätte sollen, ob die das wirklich durchgezogen hätten und ob die Präparationen, die natürlich dafür sprechen, dass sie es tun wollten, ob sie es wirklich getan hätten.
Gut, das stimmt. Das wird man niemals sagen können. Aber ich würde mal meinen, dass diese Vorbereitung, also die sind ja in einem Stadium gewesen, das ist ja nicht nur wir sitzen nett beieinander und spinnen mal eine verrückte Idee, sondern die haben das alles schon gebaut, die haben dieses Anwesen gekauft, die haben das alles eingerichtet, die hatten einen Hubschrauber-Landeplatz dahingestellt.
Geplant, oder?
War zumindest im Bau. Die haben diese Liste mit den Namen, also das finde ich schon sehr weit fortgeschritten. Um noch sagen zu können, ach, das war doch alles nicht so gemeint. Aber klar, du hast recht, sie haben es Das haben sie nicht verwirklicht oder konnten sie zum Glück nicht mehr verwirklichen.
Ja, zum Glück.
Also es ist eine so absurde Geschichte, dieser Fall.
Und eben auch schon der Start. Die Spekulation darüber, was da jetzt eigentlich genau explodiert ist, könnte es ein Safe gewesen sein und so weiter. Das ist echt schon verrückt, wie du sagst.
Ja, weil wir damit angefangen haben, könnten wir jetzt auch noch damit enden, aus unserer Meinung oder Sicht heraus, ist das jetzt eine Amokfahrt, ein Amoklauf gewesen oder nicht? Was meinst du?
Ich finde diese Definition sehr schwierig, weil wenn ich an diese klassischen School-Shootings denke, die ich spontan im Kopf habe, wenn es um das Thema Amok geht oder eben auch den Amokfahrer von Graz, der in eine Menschenmenge reingefahren ist, wo ich diese Definition passend finde, die wir am Anfang auch geäußert haben, sehe ich das bei Ernst Dostal eher weniger.
Ich würde auch sagen, eher nicht. Mein Argument oder mein Hauptargument wäre, der Zeitraum ist zu lang und es gab zu viele, ich nenne es mal Ruhephasen dazwischen.
Ja, diese Abkühlungsperioden, genau, die wir ja auch vorgelesen haben.
Ja, und die zeichnen ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, dezidiert einen Amoklauf, eine Amokfahrt nicht aus. Sondern das ist dieser fortwährende Ausnahmezustand. Nun kann man sagen, okay, er war in einem Ausnahmezustand, aber trotzdem hatte er Zeit zu reflektieren, war Zeit, Stunden, die ganze Nacht über war er alleine. Und ich glaube, in der Definition ist das dann nicht über diesen gesamten mehrtägigen Ereignis, diese Ereigniskaskade.
Ich denke auch, dass sonst jeder, der auf der Flucht ist, weil der Ausnahmezustand, den du beschreibst, ist ja die Flucht an sich nach seiner ersten Schießerei, dass dann eigentlich jeder, der auf der Flucht ist und dabei etwas begeht, ein Amokläufer sein müsste.
Ja.
Weil es scheint ja darauf zu fußen, dass er gewaltbereit Waffen mitgenommen hat, um im Zweifel auf jemanden zu schießen. Und er ist eben von Ort zu Ort gegangen und musste natürlich darauf gefasst sein, dass jemand ihn festnehmen möchte. Aber für mein Dafürhalten hat er sich damit dann verteidigt. Das war, wie du sagst, kein Moment.
Verteidigt, beziehungsweise im Gegensatz zu einem Amoklauf, der recht willkürlich auf jeden in der Umgebung losgeht, ein Amokläufer oder ein Amokfahrer, hat er ja Ziele gehabt. Er wollte, dass er nicht enttarnt wird. Er wollte an das Auto von jemandem kommen, die Waffen von jemandem kommen.
Und das wenn er ertappt ja auch, wurde.
Genau, und das meinst du, oder? Das spricht auch genau gegen das Amok.
Ja, aber wir wollten es trotzdem als Hauptthema heute mit reinnehmen, weil ganz oft davon die Rede ist.
Die Amokfahrt des Ernst Dostal und so weiter.
Genau, und er wird oft als Amokläufer betitelt. Ihr könnt uns natürlich auch gerne mitteilen, wie ihr das seht. Ein paar Definitionen haben wir ja auch an die Hand gegeben. Es gibt garantiert noch mehr.
Ja, also wenn jemand Argumente hat, warum er denkt, dass es ein Amokläufer oder eine Amokfahrt war, dann schreibt uns das sehr gerne, das würde mich interessieren.
Und das nehmen wir dann natürlich auch sehr gerne mit ins nächste Hörensagen.
Stimmt, das steht ja an.
Wo wir auch solche Sachen mal wieder aufgreifen und damit auch einen kleinen Rückblick auf vorherige Episoden machen.
Und dann lass uns eifrig losrecherchieren und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder.
Ich schließe noch kurz Social Media an. Ihr findet uns als True Crime Austria auf Instagram und Facebook und könnt uns außerdem jederzeit Mails schreiben. Die richtet ihr dann bitte an hinweise@truecrimeaustria.at. Und in den Shownotes findet ihr unsere Support-Plattformen Patreon und Steady plus einen Direktlink zu PayPal. Natürlich ist alles in den Shownotes verlinkt, auch die Social Media Kanäle. Und damit verabschieden wir uns für heute und sagen bis bald.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Your Honor, I'd like to present to the ladies and gentlemen of the jury with Exhibit B, a bag of Sweet Tango apples.
Mmm, boy, these apples are delicious.
And zesty? And sweet.
Best I ever tasted.
Your Honor, I object. Overruled. Court dismissed. We need to recess to the grocery store for some Sweet Tango apples.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at sweettango.com.